Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik.
Moin Jan.
Heute haben wir eine besondere Folge für euch, denn wir wollen heute nicht über ein Album sprechen, sondern über eine Dokumentation über einen Künstler. Und zwar über Haftbefehl. Babo, die Haftbefehl-Story, läuft auf Netflix, haben wir uns beide angeschaut. Und wir haben natürlich auch schon in den letzten Jahren immer wieder Alben von Haftbefehl besprochen, was natürlich dann irgendwie ganz gut passt, dass wir eh schon zumindest in den letzten drei Alben, also Schwarze, Weiße und Mindpack Baby, die haben wir ausführlich uns angeschaut. Und ich finde auch so im Nachhinein, wenn man jetzt die Doku gesehen hat, checkt man auch so ein bisschen mehr, wieso wir so mittelzufrieden waren mit dem letzten Album und mit den zwei vorherigen dann doch viel mehr. Aber das können wir ja später vielleicht nochmal ein bisschen aufgreifen. Ich würde sagen, wir fangen quasi mit der Chronologie an und auch vor allem mit dem Aufhänger dieser ganzen Geschichte. Denn Haftbefehl wird eingeführt, gefühlt werden zwei Personen in diese Doku eingeführt. Einmal der Haftbefehl vor dieser dann doch recht dramatischen Geschichte, die uns dann später erzählt wird, und der Haftbefehl danach. Und das wird direkt in den ersten quasi zwei Interview-Schnipseln ja uns gezeigt. Und dieser Sprung von früher zu jetzt, und das ist ja kein großer Sprung, das ist ja ein bis zwei Jahre dazwischen, also etwas mehr als ein Jahr. Und man ist direkt hooked, weil man sich denkt, wie kann ein Mensch sich so im Gesicht, im ganzen Körper verändern innerhalb von einem Jahr? Das fand ich schon mal als Einstieg mega gelungen. Warst du da auch so hooked?
Ja, also hooked klingt natürlich sehr positiv geframed. Ja. Also ich war schon sehr schockiert. Und ich glaube, das sind ja auch die Bilder, die so die ersten Tage direkt nach der Doku rumgegangen sind und halt zum Teil natürlich auch sehr reißerisch ausgeschlachtet wurden. Aber im Endeffekt ist man ja auch als Fan der Musik und ja auch irgendwie der Person, die ja schon aus der Außenwahrnehmung nicht so gut trennbar ist oft. Und jetzt, nachdem man die Doku gesehen hat, ist es ja intern wohl auch so, auch im engsten Familienkreis. Und da habe ich schon direkt erstmal gedacht, so scheiße, was ist mit Hafti passiert? Man kriegt ja viel, oder in der Musik wird ja auch eh viel verarbeitet, geht auch viel um Rockstar-Klischee und natürlich auch um die Schattenseiten. Aber ich glaube, in der Intensität, das so direkt über einen Umschnitt gezeigt zu bekommen, was so über ein Jahr mit der Person passiert, das hat natürlich die Fallhöhe auch schon sehr hoch gemacht, zu sehen, okay, was weiß ich über diesen Mann, was sich hier widerspiegelt, was weiß ich vielleicht auch noch nicht über diesen Mann, was ich jetzt hier lernen kann. Und demzufolge war ich auch sehr schnell drin, ja.
Ja, vor allem, weil das Ganze ja auch für den neutralen Betrachter, glaube ich, sehr spannend ist. Also selbst wenn man den Menschen und den Künstler nicht wirklich kennt, und ich glaube schon, dass viele Leute, zumindest in unserer Altersgruppe, wissen schon, wer Haftbefehl ist, aber es heißt nicht, dass man mehr als die zwei, drei großen Tracks kennt. Ja. Also ich wüsste jetzt nicht, welcher meiner Freunde wirklich einen Song vom Schwarzen Album kennt. Also das ist halt eher unwahrscheinlich. Aber halt von dieser Zeit, die jetzt auch schon 10, 15 Jahre her ist, aus dieser großen Haftbefehlphase, da kennt man dann schon halt den ein oder anderen Song. Ja. Und trotzdem erreicht man, glaube ich, durch diesen Schockeffekt am Anfang dann doch sehr viele Menschen, die dann dranbleiben und sich dann erstmal so 20, 25 Minuten lang anschauen oder anhören dürfen, wie toll und groß Haftbefehl ist, weil diesen Part der Doku gibt es definitiv auch. Und er ist natürlich auch sinnvoll, weil dieser Fall, den man später mitbekommt, der funktioniert ja nur, wenn man checkt, okay, der war aber wirklich, der ist groß, der hat wirklich Erfolg, der hat eine große Fanbase und der ist auch vor allem innerhalb der Musikindustrie sehr beliebt, weil das kommt schon sehr deutlich rüber. Also es gibt so ein paar O-TonGeberInnen, ja doch, so ein paar Frauen dabei, die wirklich nur ein bis zweimal vorkommen. Also so ein Peter Fox kommt einmal rein und sagt, ja, Haftbefehl, der ist krass.
Ja.
Und das zieht sich so durch. Da gibt es echt so, Jan Delay hat vielleicht nur so zwei O-Töne. Ja. Solche Geschichten. Liz sagt viel, was ich irgendwie gut finde, weil sie auch den Frankfurt-Bezug hat und auch so ein bisschen weiter erzählt von dem, was Haftbefehl halt ausmacht und besonders macht für diese Region zumindest. Das fand ich eigentlich ganz schön, dass auch wenn die nur Leute nur so kurz vorkommen, dass jeder mal so kurz sagt, auch aus verschiedenen Subgenres vom Rap, ja, der ist mir schon wichtig, der ist für diese Musikkultur hier in Deutschland sehr wichtig. Das fand ich sehr gelungen. Was ich da aber lustig finde, und jetzt fange ich wieder, das zieht sich durch unseren Podcast durch, Nico Backspin. Ich weiß, ich werde irgendwann in meinem Leben, werde ich Nico Backspin treffen und werde denken, ah, das ist ein netter Typ, wir verstehen uns gut, wir haben dieselben Interessen. Vielleicht wird das passieren in meinem Leben. Und dann werde ich sagen, ah, ich habe viel zu viel Schlechtes über ihn erzählt. Ne? Aber dass Nico Backspin in dieser Riegel der RapperInnen einfach so reingeschnitten wird, als der eine Typ aus der Musik, also der Journalist, der Musikjournalist, der einfach nur sagt, ja, krass, krasser Typ. Das ist halt einfach, das ist so, so vielsagend über die Funktion von Nico Backspin oft, dass er einfach Sachen cool findet und das sagt, aber es passt ja gar nicht rein. Also du hast 20 RapperInnen, die irgendwie sagen, ja, der ist cool, und das ist alles so eine Bubble, halt KünstlerInnen, die den cool finden. Aber du als Musikjournalist hast ja nicht nur die Funktion, das zu sagen. Mhm. Zu seiner Ehrenrettung später hat er auch noch eine wichtige Rolle, die ich auch noch gut finde. Da kommen wir auch noch mal drauf zurück.
Ja, das wollte ich auch noch sagen.
Aber in dem Moment war ich schon wieder, mein Gott.
Cliffhanger.
Kann er auch nichts für, der wird halt einfach da reingeschnitten in dem Moment so, ne? Aber das war schon sehr komisch.
Ja, ich möchte zu den Anfangsquotes sagen, erstens hat es mich wirklich direkt berührt, Xatar zu sehen.
Mhm.
Also mich das wirklich einfach so, ich glaube, die sind relativ direkt mit ihm reingegangen. Das hat auch schon nochmal mehr so eine Wucht so als Deutschrap-Fan gehabt. Liz fand ich wirklich sehr stark. Also ich habe mir auch rausgeschrieben, dass sie so gesagt hat, er ist die Sonne, er ist die Hoffnung. Also sie ist auch ein bisschen über die Jan Delay erklärt, warum er so krass reimt und so, sondern sie hat auch wirklich so die Herzkomponente da reingebracht, was wirklich sehr wichtig ist. Und ich glaube halt, du brauchst auch diese Peter Fox und die Materia-Leute, um halt die Normies reinzuholen. Also ich weiß, dass mein Chef zum Beispiel, der, mit dem ich häufiger schon drüber geredet habe, dass er nichts mit so Leuten wie Haftbefehl anfangen kann im Musikkontext und dass er das nie verstanden hat, warum Leute sich das überhaupt anhören können. Und der hat halt die Doku gesehen und ich glaube, die Story funktioniert auch so, aber um dich überhaupt reinzuziehen als jemand, der keinen Bezug zu Haftbefehl hat, du, der Otto normal Netflix-Zuschauer, Zuschauerin, da hast du halt diese riesengroßen Leute in der Musikbranche, die dann sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht kein Jan Delay-Fan, aber wenn der das sagt, wird das schon stimmen. Und deswegen finde ich die Auswahl sowohl für Rap-Hörerinnen mit Herz als auch für die durchschnittsdeutschen Netflix-User eigentlich sehr gut gewählt.
Ja, total. Aber was ich vielleicht in dieser Anfangsphase, wo ja dann doch so ein paar Alben aufgearbeitet werden und sowas war, was war Durchbruch, wie ging es dann weiter, wo hat er sich so ein bisschen reingetraut, das wird schon ganz gut erklärt, aber ich finde, und das ist ein genereller Kritikpunkt an der Doku, die Musik kommt schon sehr kurz. Also es gibt immer mal wieder den Versuch, was einzubauen, und es gibt auch immer mal wieder Zitate, die so ein bisschen in die Szenen passen, aber das erklärt bekommen, wieso ist der so krass, was macht der so krass, da gibt es so Ansätze mit, ja, er hat da die und die Wortwahl und die Betonung, das klingt halt heftig. Dann gibt es auch diesen geilen Moment, wo er mit Basazian im Studio ist und wirklich wie ein Irrer in dieses Mikrofon schreit und sich immer weiter hochschaukelt. Und man checkt das ja, wenn man das, wenn man die Musik hört. Es gibt diese Momente, wo so viel Energie in diesen Tracks ist, wo man wo sich andere nicht hintrauen, einfach stimmlich.
Ja.
Das gibt es, das kommt auch rüber, aber so lyrisch zu nachzuvollziehen, was den so krass macht, finde ich, kam bei den Musikbeispielen, die gewählt worden sind, nicht unbedingt rüber. Mhm. Also wir haben ganz oft so, ja, Hotelzimmer, Koks, dann kommt so, wird erzählt und dann kommt, ja, und in seinen Texten ist das wirklich so. Und dann sagt er so, ja, ich bin im Hotelzimmer, nehme Koks. Und das ist halt einfach eins zu eins das, was halt vorher erzählt worden ist. Aber beispielsweise so ein Track wie Kaputte Aufzüge, den wir ja auch damals besprochen haben, das ist ja so ein geiles Storytelling, das geht ja weit darüber hinaus, einfach aufzuzählen, was man gerade sieht oder erlebt. Und das hätte ich irgendwie schön gefunden, wenn das irgendwo noch eingebaut worden wäre, weil die war ja schon 90 Minuten lang, die Doku. Also ist jetzt, da war schon Platz. Also ich habe auch mit FreundInnen gesprochen, die jetzt nicht viel mit Haftbefehl anfangen können, sich das auch angeschaut haben und die meinten auch, ich checke so ein bisschen die Faszination und den Sound, aber ich checke eigentlich inhaltlich noch gar nicht, was er musikalisch so krass macht.
Ja.
Weil, und ich glaube, das wirklich, das liegt an den Beispielen, die gewählt worden sind. Aber dann, wir sehen geile Live-Auftritte, wo ich mich auch ein bisschen frage, also ich finde, die Energie kommt ultra rüber, also gerade so hier 069, wenn der läuft, so dann die Live-Crowd, das ist schon krass eingefangen, auch einfach filmisch. Aber zumindest das, was ich von Haftbefehl bisher live gesehen habe, hat eigentlich nicht das wiedergegeben, was ich in dieser Doku sehe. Also das fand ich schon sehr schön dargestellt, weil also diese Positivbeispiele der Konzerte, die gibt es, aber das hat sich jetzt schon so auf so zwei, drei Tracks runtergebrochen, die halt ultra hart sind. Aber es gibt auch die mittelmäßig gerappten Live-Sachen, wo ein Playback läuft. Also das muss man natürlich nicht zwingend in eine Doku reinbringen. Und das ist ja natürlich auch alles so ein bisschen Haftbefehl-Perspektive, die da erzählt wird. Aber das fand ich schon so ein bisschen lustig, wenn man den mal live gesehen hat, weil so krass ist es jetzt in einzelnen Momenten vielleicht mal, aber definitiv keine anderthalb Stunden, also safe nicht.
Im Endeffekt könnte man eigentlich nicht, also man könnte das Live-Footage aus der Doku nehmen und das Live-Footage von der Travis Scott-Doku, über die wir auch schon gesprochen haben, und könnte die Songs tauschen und es wäre jetzt für den normalen Zuschauer nicht unterscheidbar, wer jetzt da welcher Live-Act war, ja.
Ja, beides die krassesten Artists unserer Zeit, laut den jeweiligen Dokus. Was teilweise ja auch stimmt, also von der Energie her, die ist ja da, das ist auf jeden Fall gegeben. Wo die Energie gar nicht mehr ist, ist innerhalb der Familie. Und das ist wirklich ein krasses Thema, weil ich finde ganz generell, also wir wissen ja, es ist, Haftbefehl sagt es ja auch so ein bisschen, er möchte diese Geschichte erzählen, damit er sie erzählt hat und damit es so rüberkommt, wie er sie erzählen möchte. Und man muss dem einfach Respekt zollen dafür, dass der das alles offenlegt.
Ja.
Weil man weiß von den Problemen, man sieht, dass der irgendwie auf der Bühne umkippt, aber man kennt halt den Background nicht, man weiß nicht, wie ist das innerhalb der Familie.
Mhm.
Und für viele, und das ist auch völlig berechtigt, ist ja so Familie der Kern, der wird nicht nach außen getragen, das geht keinem was an. Er macht es aber schon, hat es ja auch am Ende abgenommen, soweit ich weiß, und lässt das halt alles drin. Und also seine Frau leiden zu sehen und im Endeffekt auch seine Kinder, die so ein bisschen auch dabei sind, wo es aber auch nie einen Moment gibt, wo man jetzt so wirklich was Herzliches sieht. Also da wird mal angerufen, er ist im Studio, ist arbeiten kurz, wo man auch weiß, der ist auch schon wieder 3 Stunden zu spät. Also ich finde, das Familienbild ist echt krass und das ist super beeindruckend, dass das in der Doku ist. Aber es hat natürlich auch super viele Anhaltspunkte für Diskussionen, weil sie trennt ja zwischen ihm als Privatperson und ihm als Künstler und sagt, dass sie halt die Privatperson liebt, aber den Künstler nicht. Aber ich finde diese Trennung schon wieder schwer, weil man ja irgendwie in dieser Doku sieht, so wahnsinnig getrennt geht das gar nicht.
Ja.
Und das ist super spannend zu sehen.
Ja, es gibt ja diese zweite Szene noch zwischen seiner Frau Nina und ihm, wo sie ihn quasi auch mit seinem Namen anspricht und er sagt so, nein, ich bin Haftbefehl-mäßig.
So, also ja,
es wird eigentlich sehr gut häufig wieder aufgegriffen und ich finde, ich habe jetzt auch ein paar Kommentare gelesen, die fanden, dass dieser Aspekt nicht kritisch genug dargestellt war. Und ich kann es mir nicht erklären. Also ich finde, der wird wirklich sehr roh dargestellt.
Ja,
und das Einzige, was sie halt nicht gemacht haben, ist halt, das nochmal explizit zu sagen, wie schwierig so eine Beziehung ist und sein kann und was das für die Dynamik bedeutet. Aber gezeigt wird, also ich wüsste nicht, was man da ausgespart hätte. So, also ich glaube, sie hätten halt expliziter machen können, die Dynamik expliziter benennen können. Aber ich glaube, die Bilder sprechen eigentlich relativ für sich von diesem wirklich teilnahmslosen Mann, um den herum geplant wird, mit dem sie Familienurlaube plant und einkalkuliert, dass er nicht mitkommt, wo er wirklich, und diese Szene, wir springen jetzt ein bisschen chronologisch, aber es ist halt, wir sind bei dem Themenblock, wo sie quasi in den Urlaub fliegen wollen und er schläft vor dem Haus im Auto und seine Kinder so gehen hin und wecken ihn. Und da war ich schon so, okay, das ist an sich ein hartes Setting. Also so sollte kein Kind seinen Vater erleben. Und da kommen ja später noch schlimmere generationelle Schicksalsschläge. Aber das ist schon an sich hart. Und dann, wenn man noch den Kontext erfährt, eigentlich soll es in den Urlaub gehen, was ja so ein, ich weiß nicht, also wie es bei dir ist, aber halt so Familienurlaube sind ja irgendwie so die Sache, an die man sich irgendwie erinnert, auch wenn man als Kind nicht viele Erinnerungen aus der Kindheit hat. Und das ist ja irgendwie schon so was Heiliges. Und ich glaube, gerade wenn man so diesen Lifestyle hat, freut man sich ja dann, sich die Zeit rauszunehmen. Und dass er da wirklich, wie er da aufrockt, dass er so sagt, wie lang fahren wir weg? 1 oder 2 Wochen? Also auch nicht mal wissend und wertschätzend, wie viel Zeit habe ich jetzt endlich mit meiner Familie, weil er so in seinem Film ist. Und dann halt auch sagt, ja, fliegt ihr mal vor, ich komme danach. Und dann sieht man aber einfach, wie er zu Hause einfach ist. Also es ist nicht so, oh, ich packe jetzt schnell, ich reise da hinterher, ich kümmere mich darum, da wirklich dahinter zu sein, sondern er existiert vor sich hin und alles zieht so vorbei. Und warum es vorbeizieht, wird dann später auch noch thematisiert. Aber es ist halt, das finde ich, ist schon sehr hart. Und dass sie auch wirklich mit den Aussagen, mit denen sie drin ist, dass sie sagt, die Bindung ist eigentlich weg, wie abgekoppelt sie sich schon von dieser Beziehung hat, ist schon wirklich sehr explizit dargestellt. So.
Genau, das ist ja auch ein generell ein spannendes Thema. Also sie lebt ja eigentlich für sich. Also sie lebt für die Kinder und für sich in diesem Haus, wo er wahrscheinlich fast nie ist. Er ist immer unterwegs, er ist selten in Stuttgart. Und wenn er da ist, ist er aber auch nicht wirklich anwesend, sondern er... Also ich fand auch diese Szene gerade mit dem Auto so beeindruckend, weil man ja nicht so ganz checkt am Anfang, was ist überhaupt gerade das Setting? Du siehst so die Kids und dann ist es im
morgens,
Auto.
Ist es abends?
Genau. Du weißt, du siehst auf einmal dieses Auto und sie ist ja auch, sie weiß ja auch direkt Bescheid. Also sie ist sofort so, ja, okay, alles klar. Und mault so fast schon so resigniert mit ihm, dieses, ja, das kann ja jetzt eigentlich nicht sein.
Ja.
Wir haben das und das vor und gerade auch mit dem Urlaub hast du auch schön beschrieben, weil ich auch denke, also gerade in seinem Leben, wenn er eh schon selten da ist und dann noch diesen Urlaub, der geplant ist, was ja eigentlich was Schönes ist, sich so gar nicht darauf einzulassen und das ja wirklich so als wäre das der unangenehme Termin quasi, der jetzt gerade stattfindet. Das sagt schon viel aus, weil man ja auch auf der anderen Seite ja schon so diesen, Also das lebt er ja auch sehr vor, dieses liebende, ich bin der liebende Vater, dann Mein Pack Baby, das Cover mit dem Sohn drauf. Ja. Eigentlich passt das nicht ganz zusammen. Also es gibt Gründe dafür, wieso er so ist, wie er ist und wie er sich verhält. Aber wenn man das weiterdenkt, sind da zwei Kinder, die massiv leiden und eine Frau, die ultra drunter leidet und irgendwie versucht, das aufzufangen. Ich mag das eigentlich an der Doku, dass das dann nicht nochmal kommentiert wird, sondern dass wir das sehen, dass wir uns selber Gedanken machen, dass wir auch die Hintergründe von ihm bekommen und seine Sicht, wieso er so ist, wie er ist. Das kommt ja jetzt dann quasi, das baut ja darauf auf so ein bisschen. Ja. Trotz alledem finde ich es gut, dass wir das einfach nur sehen und dann nicht gesagt bekommen, oh ja, und er ist dann doch kein liebender Vater. Ja. Also das habe ich selber daraus gezogen, was nicht heißt, dass er seine Kinder nicht liebt, aber er benimmt sich oft so, dass man schon weiß, dass die Kinder später sowas sagen werden wie, ja, mein Vater war lieb für mich da, der war halt im Auto auf Koks und ist nicht mehr in den Urlaub gefahren. Also das ist ja einfach nichts, was ein Kind positiv mitnehmen kann. Ja.
Papa war ein Rolling Stone halt. Und ja. Also ich finde, es wird, wie du sagst, es wird auch alles gezeigt. Also dass Nina die ganze Care-Arbeit übernimmt, sich überhaupt um die Kinder, um die Hausaufgaben, die Schule und das ja auch so. Also wie sie halt so sich damit abgefunden hat, ist halt eigentlich auch das Traurige. Also dass sie sich wirklich komplett damit gesettelt hat, okay, das ist jetzt irgendwie mein Leben. Ich wünsche mir manchmal mein altes Leben zurück. Das finde ich auch einen harten Satz, der da von ihr gefällt wird. Und auch dieses so, wo sie auch so sehr sympathisch ins Schwäbeln reinkommt, was ich auch irgendwie sehr, sehr cool fand. Also sie kommt ihr total sympathisch rüber, dass sie halt so gar nicht weiß, was ihre Mutter drüber denkt oder ob sie ihr das überhaupt so bewusst war, auf welches Leben sie sich da eingelassen hat.
Das ist eh nochmal so eine Tragik in sich, dass man ja schon merkt, dass quasi beim Reingehen in die Beziehung dieses Unbehagen da war, dass man jetzt quasi nicht so ganz offen mit seinen Eltern drüber spricht und lieber nicht fragt, wie sie einzelne Aspekte finden. Und man am Ende dann doch wirklich da landet, dass es ja schon so gesehen ein Fehler für ihr Leben war. Und sie halt diesen Mann liebt und sie immer noch da ist. Und was auch immer das heißt, da sein, weil so wirklich zusammen sind die ja einfach nicht mehr. Also die haben kein gemeinsames Leben, sie haben nur so gemeinsame Termine vielleicht noch. Mhm. Aber trotzdem ist sie halt in diesem Standby-Modus auf ihn wartend und hoffen, dass er mal irgendwas mitmacht. Und wenn er was braucht, ist sie ja auch für ihn da, weil in dem Reha-Kontext ist sie ja dann schon wieder dabei. Also da sagt sie dann auch nicht, ja, mach das für dich, sondern da ist sie dann ja schon dabei. Also ihre Person, da könnte man, fand ich, fast auch noch eine ganze Doku drüber machen, wie das dazu gekommen ist. Man sieht ja diese einzelnen Videos von früher, was ich auch irgendwie sehr gut finde, weil nur zu erzählen, ja, wir haben uns irgendwie kennengelernt und lieben uns, ist es schwer, das nachzuvollziehen, wenn man davon gar nichts sieht, weil man halt den Jetzt-Stand kennt und der ist halt einfach sehr schlimm für alle Beteiligten. Aber man sieht ja diese einzelnen Aufnahmen von früher, wo die sich kennengelernt haben. Er bringt ihr irgendwie Blumen. Die haben zusammen Urlaub. Ich finde, auch da merkt man Haftbefehl schon so ein bisschen an, dass er einfach selten in den Momenten wirklich drin ist. Also es kommt mir zumindest so vor. Also ich habe immer das Gefühl, dass er einerseits ist ihm egal, was gerade passiert. Mhm. Also das schafft er ja wirklich gut, einfach so ganz hart Sachen zu erzählen, ganz hart so mit einen Raum betreten und ihm ist egal, wie das gerade wirkt auf andere, sondern er ist halt da. Aber gleichzeitig ist er, finde ich, im Kopf selten in dem Moment, sondern meistens irgendwie in irgendwas, was früher war, was halt noch nicht wirklich verarbeitet ist. Also ich finde, man sieht das in seinen Augen, in diesen Clips von früher, dass er versucht, sich darauf einzulassen und auch auf jeden Fall mehr da ist als im jetzigen Zeitraum. Aber trotzdem ist da irgendwie so eine Distanz in diesem Menschen von Anfang an und bei ihr aber halt gar nicht. Und die ist aber jetzt komplett da, die Distanz. Und das ist so, also das ist auch eine schlimme Veränderung. Also das, was wir bei Haftbefehl am Anfang haben, dieses Vorher-Nachher-Ding, das haben wir bei ihr von, die kommen glücklich zusammen zu, sie kümmert sich jetzt ums Haus und um die Kinder und weiß gerade gar nicht, wo er ist. Also auch diese Dramatik, es ist wirklich, es ist hart, also alles ist hart zu sehen. Es gibt wenig Momente, außer dass Leute diesen Künstler feiern, wo man denkt, das ist was Schönes. Der Rest ist wirklich niederschmetternd.
Ja, und ich finde, um zu einem anderen Aspekt zu gehen, sie kriegen die Brücke ganz gut hin über die, ich sag mal, professionellen Wegbegleiter, die quasi einsteigen mit Basazian wartet Stunden im Studio, Max Münster und Booker und Labelleute warten 3 Tage auf ihn. Und dann kommt er nicht und sagt, er war beim Zahnarzt und so. Am Anfang wird das sehr salopp erzählt. Und dann dachte ich mir so ein bisschen, das hat schon direkt so ein Geschmäckle. Also nicht nur, weil Und ich finde, den Switch kriegen sie dann ganz gut hin. Das, glaube Max Mönster sagt, es ist so lang witzig, bis es nicht mehr witzig ist, dass sie quasi den Switch ganz gut hinkriegen von, ja, okay, er ist halt der Rockstar, der ein bisschen zu spät kommt und in Hotelschlappen zum Label-Meeting kommt, Tippex auf Rammstein-Vertrag, gib mir einfach die Kopie, mäßig. Das ist ja auch das, wofür man irgendwie diesen Charakter feiert. Und es hat aber halt Probleme, die denen zugrunde liegen und dann irgendwann nicht mehr witzig sind. Den Switch kriegen sie an sich gut hin. Aber, und das ist was mir generell sehr aufstößt, da sitzen ja dann schon irgendwie die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass er funktionieren muss. Also, und auch diese ganze Doku, auch wenn er sehr ehrlich ist und er sehr viel preisgibt, ist ja auch von Universal auch abgenommen worden, safe, und wird ja jetzt zum Teil auch wieder, ohne zu viel im Jetzt vorwegzunehmen, aber auch wieder genutzt, um Promo zu machen für eine, ich sag mal, Comeback-Tour, wo er auch jetzt wieder in 7, 8 Dates back-to-back verheizt wird. Und das kann man einfach nicht ausblenden, dass halt die Leute, die da funny Anekdoten erzählen und sich auch vielleicht ernsthaft um ihn sorgen, also ich finde, das kommt schon auch rüber, aber das sind ja auch im Endeffekt die Leute, die dafür sorgen müssen, dass die Maschinerie läuft, dass die Kohle wieder reinkommt, die der Mann rausschmeißt und damit zumindest auch zum Teil eine Schuld, Mitschuld daran tragen, dass dieser Mann in diesem Loch ist, in dem er gefangen ist. Und das checke ich, warum das nicht vorkommt, aber ich finde es auch schwierig, es nicht so zu benennen.
Ja, aber da wäre ich jetzt auch wieder bei dem Punkt, den ich vorher hatte. Ich finde es eigentlich okay, dass sie es nicht benennen, weil ich schon denke, man kommt selber drauf. Also gerade dieses Beispiel von, ey, wir machen zu seinem Geburtstag so ein großes Konzert und du weißt, in welchem Modus er da war, du weißt auch, wie er dann vorher war, auch dieser krasse Moment, wo er dann sagt, ja, ey, wenn ich irgendwie Nasenbluten bekomme auf der Bühne, dann sag mir das ins Ohr. Also es gibt Momente, wo die alle da rumstehen und das alle mitbekommen und die den dahin zwingen und auch das ganze Umfeld sich dahin zwingt, und sagt irgendwie, ja, wir machen was Krasses. Und das wird ja da so ein bisschen noch als, oh, und dann spielt er da 3 Stunden und alle feiern es. Aber man sieht ihn ja so hinter dieser LED-Wand, wie der da wirklich mit seinem Kopf kämpft einfach. Ja. Und sich dann irgendwie, okay, ich gehe doch noch mal raus. Und das alles wird eigentlich dadurch, dass die das immer so recht positiv erzählen und sagen, ja, man weiß bei ihm halt einfach nicht. Naja, dann ist er auf der Bühne und dann sind auch alle glücklich. Und wenn nicht, dann müssen wir halt absagen. Das, finde ich, kommt schon rüber, wie assi das eigentlich ist. Also diese ganzen Booking-Geschichten finde ich so massiv assi, weil die machen einen so vollen Plan und die machen das nicht, weil die irgendwie ihm gönnen, dass er gute Auftritte hat, sondern die machen das, weil die Leute kommen, die zahlen viel Geld und wenn es klappt, dann klappt's und wenn es nicht klappt, dann kriegen halt ihr Geld zurück. Ist ein kleines Risiko, aber wer das wirklich trägt. Also offensichtlich ist das Risiko nicht so groß, dass man sich einfach so lange diesen Künstler ausmelkt, bis nichts mehr da ist. Ich finde, dass also diese ganze Musikindustrie, egal wer davon, auch selbst der eine Typ, der ihm dann so quasi in einem wichtigen Moment dann, ja, ich bin unten im Hotel und warte auf dich. Mhm. Genau. Selbst, also der kommt natürlich noch sehr human und nett weg, aber auch der ist Teil von, du solltest da mal auftreten, du solltest dieses Album noch machen. Keiner hat vorher Stopp gesagt. Also die sagen erst dann Stopp, wenn es wirklich eigentlich fast schon zu spät ist und man den Menschen mit einem Trick quasi therapieren muss, weil man ihn sonst nirgendwo mehr hinbekommt und der kurz vorm Kollaps einfach steht. Das ist schon krass zu sehen, wie diese Industrie da funktioniert und wie das halt auch belächelt wird. Weil, also man macht halt diese ganzen, man sagt einfach die ganze Zeit, ja, das ist der Künstler, der ist halt so und wir sind halt quasi auch Opfer davon, weil der tritt ja auch für uns dann nicht auf. Wir kriegen ja dann auch unsere Prozente nicht. Aber das ist meiner Ansicht nach eigentlich nicht in Ordnung, was da passiert.
Ja, genau. Und das, ich finde, das würde ich schon noch mal ein bisschen unterscheiden zu dem Familienpunkt, weil ich finde, da ist es offensichtlich. Also ich finde, man sieht einen passiven Vater, einen passiven Ehemann und spricht für sich. Und ich finde aber da der Punkt aus, wie zum Beispiel Neffi sich selbst inszenieren kann als, oh, da habe ich mich das erste Mal als Privatperson richtig um ihn gekümmert, da noch, und vielleicht wurde die Frage gestellt, wenn man jetzt das rein journalistisch sieht, und es ist kein journalistischer Beitrag, das ist uns im weitesten Sinne schon auch klar, aber da noch mal die Frage in die Doku zu bringen, warum ist das nicht vorher passiert? Warum lief das dahin, bis es so lang, wie es halt wirklich lief, und das ist halt Hafti?
Ja.
Ich finde, das wurde nicht genug explizit benannt, weil das nochmal eine andere Dynamik ist, als jetzt vernachlässigender Vater zu sein.
Das ist ein guter Punkt, weil ja Xatar auch einen O-Ton hat, wo er so sagt, ja, und diese Industrie, die verlangt so viel von uns. Und der ist aber in keinem wirklichen Kontext.
Ja.
Also das passiert halt in einem Moment, wo eigentlich alles in Ordnung ist, soweit, ist halt anstrengend und er kippt um, aber also da hätte ich gerne noch so ein bisschen die Begründung gehabt, was ist denn jetzt die Industrie, wer ruft wen an, wer macht wo Druck, welche Verträge gibt es auch, wo man sagt, ja, du musst aber dann so und so oft dann auf die Bühne.
Genau, weil das ist halt spannend. Es wird so gesagt, dass so, wenn es um die Kunst geht, sagt er nichts ab. Wenn es um die Kunst geht, scheiße ich auf alles, dann mache ich das. Deswegen sage ich nicht ab. Ich glaube nicht, dass er nicht irgendwann mal, dass es nicht Punkte gab, an denen wirklich logisch war, das abzusagen und da irgendjemand gesagt hat, komm, Aykut, jetzt mach. Wie genau, das ist Spekulation, aber 100% basiert das nicht auf eigenem Ehrgeiz und Stolz gegenüber irgendeiner Clubshow in Hintertupfingen. Da geht's ja nicht um Kunst. Da geht's darum, da Fuffis rumzuschmeißen und dass da die Leute 60 Euro für einen 20-minütigen Auftritt und 100 Euro für Drinks bezahlt haben, bis das 2 Uhr nachts passiert. Darum geht's.
Das stimmt. Das ist nämlich auch das Ding dieser Doku, dass wir oft die großen Auftritte von Haftbefehl sehen, aber das ist definitiv ein Künstler, der vor Clubshows nicht zurückschreckt. Und das wird natürlich auch im Management so gefordert sein. Und die rentieren sich ja offensichtlich für Artists extrem. Und ist ja auch okay, dass man die macht. Aber man hat da schon die Diskrepanz, auch in Haftbefehl selber, dass er oft über die Kunst spricht und man aber schon diverse Auftritte von ihm kennt, wo er wirklich keinen Bock hat und auf der Bühne steht. Und das kann auch alles mit den ganzen Geschichten rundherum zusammenhängen, aber es gibt diese Momente, wo man einfach merkt, naja, jetzt gerade geht's nicht um Kunst, gerade geht's um, wir brauchen auch Geld und das ist ja auch gut, der hat ja offensichtlich auch gut dran verdient und das ganze Label verdient massiv gut dran und die ganze Struktur rundherum verdient. Aber bis wohin kann man das machen, dass es noch moralisch okay ist? Und wo muss man vielleicht auch von außen sagen, nee, ist nicht okay? Und diese Frage wird sich tatsächlich nicht gestellt, beziehungsweise stellen sich die Leute oft so dar, als wäre dann, ja, und dann kam der Moment, wo wir auch gemerkt haben, das ist zu viel. Aber da wird sich jetzt auch in den nächsten Jahren zeigen, wahrscheinlich ist dieser Moment jetzt wieder vergessen und wir machen einfach so weiter wie vorher. Wenn es ihm soweit gut geht, dann passt das schon. Und das ist generell ein Vorwurf an die Industrie. Und es macht auch, also gut, wir sind natürlich immer in so einer Kunstsicht, blicken wir darauf und nörden uns in einzelne Texte rein und haben Spaß daran. Aber ich finde es immer wieder traurig zu sehen, so ganz generell, dass halt in dieser ganzen Kunst auch immer eine riesige Industrie dranhängt, die halt wirklich viel kaputt macht von dem, was da entsteht. Und gleichzeitig aber halt auch der Zugang dazu ist. Also ohne dieses Marketing werden wir auch nicht drüber sprechen. Das muss man ja auch sagen. Aber es ist schon traurig zu sehen, dass die Artists einfach so weit isoliert sind, bis diese ganze Maschinerie greift und das alles präsentiert und nach draußen bringt. Das ist immer wieder traurig zu sehen. So, jetzt vielleicht noch zu einer filmischen und auch erzählerischen Geschichte, die ja schon sehr viel Raum einnimmt, die ganzen Rückblicke, wo ich erstmal sagen muss, es ist wirklich fantastisch gut gefilmt. Also das ist natürlich alles auch so leicht überproduziert, das sieht schon so sehr, fast schon so Michael Bay-mäßig teilweise aus, dass man denkt, okay, das ist wirklich ein großer Hinterhof mit sehr schlechtem Wetter. Aber ich finde, man akzeptiert das sehr schnell, weil es halt von der Produktion her wirklich gut ist und keine schlechten Schauspielmomente hat oder so. Mhm. Und nacherzählt wird das Familienleben beziehungsweise eigentlich die Perspektive von Haftbefehl auf seinen Vater und auf seine Brüder. Mhm. Die Mutter kommt ganz, ganz am Rande nur ein bisschen vor, was ich eigentlich schade finde, weil sie ja offensichtlich auch, wie jetzt in der jetzigen Zeit auch, ja offensichtlich sehr viel aufgefangen hat, dass dieser Junge überhaupt da ist, wo er ist. Weil das wird der Vater nicht gemacht haben. Aber trotzdem natürlich spannend zu sehen, was das für ein Mensch war, wie er immer wieder quasi ins Zimmer reinkommt, dann er stranguliert sich, auch in einer Form, wo man nicht zwingend stirbt eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, müsste eigentlich der Körper irgendwann sagen. Aber das macht es fast noch gruseliger, dass quasi der Mensch so ein bisschen damit spielt und dann auch anfängt zu lachen. Und was ich da auch toll finde, also diese Szenen sind schon sehr gut gemacht, aber die Art und Weise, wie Aykut darüber spricht, ist so krass. Also man merkt in diesen Momenten, der ist so in diesen Vergangenheitsgeschichten drin und erzählt es so lebhaft und so packend. Also das macht die Doku auch nochmal besser, dass er selber halt auch so krass darüber erzählt.
Ja, also zu dem Aspekt der Mutter muss man sagen, dass die beiden Regisseure auch ein Interview dazu gegeben haben. Ich glaube, beim Spiegel war es, dass die Mutter eingeplant war als Teil davon und aber dann halt quasi last minute gesagt hat, sie möchte nicht drin vorkommen, also bevor das Footage gedreht wurde. Und das ist dann auch verständlich, aber in der Tat wäre das auch ein Punkt gewesen, den ich sehr vermisst habe. Aber was du sagst zu der Vater-Sohn-Beziehung, es sind und seine Aussagen, es gibt viele O-Töne von ihm, wie jetzt das eben mit der Kunst und dann geht's aber um irgendwelche abgefuckten Clubshows, so, wo es natürlich auch sehr viel die Rap-Persona auch einfach ist, so, aber ich finde wirklich auch genau in den Momenten, wo er quasi darüber spricht, also ob es über seine Brüder ist oder dass er bei Kickers Offenbach erfolgreich in der Jugend gespielt hat und sein Vater bei keinem Spiel und keinem Training war. Ich finde, da merkt man halt wirklich, wo so die Krux ist an der ganzen Geschichte, also sowohl an seiner Geschichte als auch an der ganzen Doku, weil da so am meisten, in den Aussagen auch am meisten Herz drin ist, finde ich. Oder am meisten Schmerz. Und es wird ja auch zum Teil, war es ja auch in der Musik thematisiert und ist immer wieder aufgetaucht, aber es ist natürlich wirklich nochmal krass, das so aufgearbeitet zu sehen, auch mit schon schwierige Situationen, also sowohl von den Lebensumständen, dann auch zu checken, wir haben Geld, also mein Vater,
das ist so krass,
mein Vater ist reich, aber wir leben in Armut. Das ist ja auch der Faktor, worüber nicht genug geredet wird in der Wahrnehmung. Das halt so, im Endeffekt macht natürlich die, was so Rap Erzählung ist, die Straße macht einen kaputt und die Drogen machen einen kaputt, aber im Endeffekt ist es ja auch das Leben in Armut, was ihn im Endeffekt dahin getrieben hat, wo er auch heute noch steht und halt das so diesen Zwiespalt zu merken von, wie gesagt, wir haben eigentlich Geld, aber so sind die Umstände, zusätzlich ist er nicht da als Person und dann halt auch im Zuge vom Tod des Vaters dann so zu merken, okay, jetzt musste ich für meinen kleinen Bruder die Vaterrolle einnehmen und dann im späteren Verlauf wieder zu merken, okay, jetzt ist mein Bruder derjenige, der sich um mich kümmern muss. Da muss ich auch wirklich sagen, dass Capo war für mich in der Außenwahrnehmung bisher ein mittelgut begabter Rapper. Und der ist halt wirklich so ein bisschen der, der in der Doku am meisten scheint, ist Quatsch. Also Nina carried da schon auch den Laden so. Aber der mir auch wirklich nochmal mehr imponiert hat, dadurch, dass man halt diese Familienzusammenhänge der drei Brüder mehr checkt. Genau, und das, ich glaube, so mit dem Tod des Vaters checkt man dann so die ganzen Dynamiken, die bis heute noch da sind. Und das wollte ich eben auch schon sagen, zu dem, er ist ja auch ein liebender Vater. Ich glaube, er ist vor allem ein besserer Vater, als sein Vater es war. Und das ist ja auch die Krux an diesen ganzen Generationstraumata, dass jeder Vater das Gefühl hat, ich möchte besser sein als mein Vater. Ich möchte es irgendwie besser machen. Der war ein Riesenarschloch, der hat mich geschlagen, der, ne, alle Sachen, die dort geäußert werden, die krass sind. Und er ist auf jeden Fall besser als das. Aber man merkt, dass dieses Verhältnis ihm noch so anhaftet, dass er es halt nicht schafft, seiner Familie das zu geben, was er eigentlich möchte. Und das glaube ich ihm auch.
Ja, da waren jetzt ganz viele spannende Aspekte. Also Thema Leben in Armut. Es ist ja natürlich eine relative Armut, weil sie haben ja Geld, sie leben aber halt immer noch in dem Umfeld, das massiv von Armut betroffen ist. Und ich finde, das war so einer der krassesten Momente eigentlich von der ganzen Geschichte. Also nicht irgendwie, dass der irgendwelche Casinos hat und bla, dann mit irgendwelchen kruden Menschen da abhängt. Okay, da wird es einige Menschen auf der Welt geben, die so leben. Aber dass du quasi deiner ganzen Familie aufbürdest, dass die da noch lebt, in diesem Umfeld, weil du halt, also das wird natürlich auch taktische Gründe haben, dass du dieses Geld nicht einfach so ausgeben kannst und nicht einfach ein Haus in Stuttgart kaufst, wie es jetzt Haftbefehl tut, aber dass es nicht einen Mittelweg gibt. Also das kann ich definitiv nicht nachvollziehen. Und das als Kind zu raffen irgendwann, dass du dieses Geld hast unter dem Boden quasi, aber du darfst es nicht verwenden und musst weiter so aufwachsen, wie du aufwächst. Ich glaube, das ist unfassbar schwer zu verstehen, weil ich glaube, also Kinder, die von Armut betroffen sind, die verstehen ja schon so ein bisschen die Lebensumstände der Eltern oft. Also es gibt ja oft Gründe, wieso man von Armut betroffen ist und ich glaube, da gibt es schon ein Verständnis bei vielen. Das ist vielleicht auch ein großer Frust, aber halt ein Verständnis, dass man jetzt nicht sagt, ja, meine Eltern, also die machen viel, aber es bringt halt einfach nichts, weil man halt aus dieser Struktur schwer rauskommt. Aber in dem Fall ist es ja noch krasser, weil es ist ja eben da. Aber sie leben trotzdem noch so. Das finde ich auch krass. Und dieser Sprung zum Vater-Dasein quasi für seinen kleinen Bruder und auch der Satz von ihm, dass er nur dann geweint hat, als er seinen kleinen Bruder gesehen hat. Also, dass er sich selber wieder rausnimmt aus der Nummer, so gesehen, und einfach nur sagt, mich hat's nur getroffen, als es ihm schlecht ging, als ich das gesehen habe, wie es ihm ging. Und man muss ihm da ja wirklich dann auch mal ein Lob aussprechen, weil wenn man sich Capo so anschaut, einfach als Mensch und wie er spricht, der ist ja jetzt nicht verzogen. Also der hat's ja wirklich ganz gut, also fast auch noch angenehmer so einfach so auf so einer zwischenmenschlichen Ebene geschafft als Aykut selber. Und das finde ich schon beeindruckend, weil das ist ja auch mit seinem Anteil, also muss es ja gewesen sein. Das fand ich auch. Und es gibt ja drei Brüder, das finde ich auch ganz spannend, dass der dritte so auch vorkommt, aber jetzt wirklich keine große Rolle einnimmt, was wahrscheinlich auch einfach an den beiden Karrieren der Rapper liegt. Aber das fand ich auch irgendwie ganz schön, dass man zumindest jedem so ein bisschen Raum gibt und auch dadurch zeigt, du bist nicht zwangsläufig der du jetzt bist, wegen deiner Vorgeschichte, weil die haben ja alle drei eine ähnliche Vorgeschichte, jetzt nicht eins zu eins, aber was den Vater angeht schon. sie sind alle drei anders damit umgegangen und konnten sich auch gegenseitig anders auffangen. Mhm. Und gerade dieses Auffangen hat sich ja auch quasi für Haftbefehl jetzt wieder rentiert, weil den er damals aufgefangen hat, der kommt zurück und mit einer absurd guten Strategie, die aber auch sehr grenzwertig ist, hilft er seinem Bruder wieder. Ja. Und das finde ich auch eine der spannendsten Geschichten, weil das ist, also Capo erzählt das wirklich so, als wäre das ein Heist-Movie und er muss irgendwie seinen Bruder verarschen, damit er in die Klinik kommt nach Istanbul, was auch ein lustiger Aspekt davon ist, weil ich mir auch dachte, also wieso jetzt ausgerechnet da? Aber ich habe mich auch gefragt, in Deutschland, wenn man diesen Move machen würde, geht das? Also gibt es da rechtliche Hürden, dass man sagt, nee, du kannst dem nicht einfach jetzt hier alles quasi wegnehmen und sagen, du musst da jetzt rein. Das ist ja schon krass. Aber dass Capo an den Punkt kommt, wo er merkt oder für sich feststellt, also wenn ich das nicht so mache, dann geht's nicht. Anders erreiche ich diesen Menschen nicht mehr. Ich muss meinen eigenen Bruder verarschen, damit es ihm nachher besser geht und gleichzeitig auch alles wegnehmen quasi. Also entmündigen faktisch. Ja. Das ist schon krass, weil...
Ich nehme dir alles weg.
Ja, genau. Aber in einem guten Sinne. Ja. Das ist wirklich heftig. Diese ganze Geschichte und wie das dann abläuft und dass man sich nachher auch wieder quasi anschauen kann und sagt, ja, das hat mir gut getan. Das ist auf dieser Bruderebene einfach sehr packend und sehr emotional erzählt. Und, aber man kann es halt auch im Nachhinein besser erzählen, weil es geklappt hat. Wenn das nicht klappt... Ganz, ganz schlimme Geschichte.
Aber ich finde auch, es gibt noch so mehrere Szenen, auch wo sie im Auto unterwegs sind mit Capo und er dann halt so Haftbefehl wirklich komplett apathisch auf dem Beifahrersitz sitzt und er sagt, ey, könnt ihr wirklich mal kurz die Kameras ausmachen, so. Ich finde, das sind auch so Momente, die wird es bestimmt halt mehrfach gegeben haben im Leben dieser beiden Brüder. Und das finde ich halt die tollen Momente, wo das dann wieder funktioniert hat, neben all dem Elend, das man eigentlich sieht.
Ja, total. Und man sieht ja dann auch die Reha von Hafti selber und da ist ja auch wieder ein bisschen mehr Familienglück und man merkt aber trotzdem die ganze Zeit, also der kämpft einfach. Mhm. Der ist sehr in einem Kampf mit sich selber, schon sein ganzes Leben lang und er hat Momente, wo er das genießt und wo er auch, glaube ich, aus diesem Kampf rauskommt und Spaß empfindet und halt gerade auch in der Kunst aufgeht, aber es ist halt trotzdem... Der ist noch nicht über den Berg. Ja. Also das muss man schon sagen, wenn man jetzt auch das Ende der Doku sieht, wie er da im Pool schwimmt. Das ist wirklich ein Mann, der wirkt als, also der wirkt super alt. Und der ist nicht so alt. Und das ist halt echt heftig. Also vielleicht auch, weil man schon so viel im Leben erlebt hat. Aber ich finde, das zu sehen ist krass. Und das auch offen zu zeigen ist auch krass. Und weil du auch eben meintest, so von wegen, mach die Kamera aus. Es gibt ja von ihm selber im Hotel quasi das Gegenteilige. Dass er sagt, nee, lass laufen.
Ja.
Und es ging auch viel so um Ausstrahlung und wie tritt dieser Mensch auf. Und da, finde ich, ist das beste Beispiel dafür. Wenn dieser Tontyp, man sieht ihn nicht, aber man hört ihn, wenn er so das Mikro quasi wegnehmen will und Aykut guckt ihn einfach nur an, wirklich für so 10 Sekunden, so völlig entgeistert guckt er den an und wischt einmal so mit der Hand weg, dass der gehen soll.
Ja.
Und der ist sofort raus. Also der fragt nicht noch einmal nach, der geht. Da hat man wirklich diese Ausstrahlung von diesem Menschen gemerkt, was natürlich auch immer mit so einem... Also da steckt doch immer so eine Angriffslust und eine Gefahr drin, aber gleichzeitig auch dieses, mir ist alles egal.
Mhm.
Ich will das jetzt machen, mir ist rundherum alles egal.
Ja.
Und die Szene ist ja auch heftig, wenn er sich dann quasi selber so verflucht und anschreit.
Ja.
Und man sieht diese Kamera nur, wie sie, also sie liegt ja einfach irgendwo rum.
Ja.
Und es ist halt trotzdem noch an. Super, super intensive Szene, super krass.
Ja.
Aber nicht die intensivste Szene, denn das ist tatsächlich wieder ein Bezug zu Musik, das ist auch einfach so schön absurd, dass der ist bei sich zu Hause, ist wieder in so einem super schlimmen, abgefuckten Moment, wird gepflegt von, was, Capo auch, glaube ich, der war auch dabei, auf jeden Fall von mehreren Leuten auch, die dann da sind und das Team, das Kamerateam ist auch dabei und dann ist dieser Moment, ey, ich zeig euch mal was. Wir gehen dann so eine Etage hoch und erstmal kommt dieses Familienbild, wo er quasi, ja, das sind meine Kinder, ich liebe die und das ist der Abschaum und damit meint er sich selber.
Das
ist auch wieder, also es ist einfach hart. Also das ist wirklich super hart. Da sind wir wieder bei diesem Thema Liebe. Das zeigt sich wieder, also dieser Selbsthass führt auch dazu, dass er nicht die Liebe weitergibt, die er ja zumindest, von der er ja spricht.
Ja.
Weil man kriegt nicht einmal, also auch wenn die untereinander telefonieren, spürt man diese Liebe nicht. Man spürt es null, man spürt es in keiner Szene. Es gibt einen Moment, wo er seinen Sohn, glaube ich, mal hält. Das ist das höchste der Gefühle. Mehr passiert da nicht. Die reden auch kaum miteinander so wirklich.
Mhm.
Und das ganz hölzern. Aber er hat trotzdem das Bedürfnis, dann diesem Kameratyp zu sagen, hey, ich liebe meine Kinder, wirklich, aber ich hasse mich.
Ja.
Und dann sitzt er da, völlig fertig, und singt Reinhard May und zieht ja auch die Verbindung inhaltlich von diesem Reinhard May Song zu sich selber.
Ja.
Also wir sind in der Haftbefehl-Doku, wir wissen ja, der hört auch Klassik und bla, da gibt's ja ganz viel. Das, jeder Feuilleton-Artikel hat ja auch immer, ja, und der ist ja offen für andere Genres, bla bla. Aber dass er dann diesen Reinhard May-Song so gut zitiert, auch mit so viel Emotion quasi vor sich her singt und mit so viel Begeisterung im Auge diesen Typen anguckt hinter der Kamera und ihm so damit zeigen will, ey, das ist doch krass, oder ja, was da getextet ist. Das ist wirklich der größte Moment dieser Doku.
Ja.
Aus meiner Sicht, weil das zumindest einmal einfängt, dass dieser Mensch wirklich für diese Kunst und für Musik und nicht nur für seine, sondern generell für Musik lebt und auch genreübergreifend das so krass empfindet und darin irgendwie Halt findet, den er so ja vorher nicht hinbekommt. Und auch Basazir meint ja irgendwann,
genau, er ist so ein Musikbrain.
Der wäre wahrscheinlich, genau, der ist Musikbrain und ich weiß nicht, wo er jetzt ist, wenn er die Musik gar nicht hätte. Also, weil er reflektiert ja schon, also es geht ja immer so, ja, die Texte, die sagen ja eigentlich auch das, was ja schlimm ist an diesen Menschen, also was ihn so quält. Aber das ist ja auch eine Form der Verarbeitung von dem, was man erlebt hat. Und ja, diese Perspektive auf Musik finde ich da zumindest mal schön eingefangen. Ich hätte gerne mehr davon gehabt. Davon, ja. Aber da, diese Reinhard-May-Szene, crazy gut.
Ja, weil man halt wirklich all die Aussagen eigentlich bestätigt bekommt von Basazian mit so, der ist so ein Musikbrain, der lebt wirklich für die Musik und dann halt nicht nur setzt er sich jetzt hin und wie man es in einer anderen Doku machen würde, erklärt dir, darum ist dieser Song von mir so krass oder von Biggie irgendjemand, der mich inspiriert hat, sondern dass er sich wirklich halt, so wie du sagst, genrefremd hinsetzt und dafür diese Faszination hat und den Bezug herstellt, das hat mir wirklich so imponiert, gerade halt nach dieser, er steht vor diesem Familienporträt und ist so, das ist Dreck und zeigt es auf sich selber. Das ist so krass. Und wie du sagst, dadurch, dass er so, er ist ja Ende 30, gerade auch in der Szene davor oder danach, wo du sagst, es wird sich um ihn gekümmert, schnauft er so wie wirklich, also mindestens 20 Jahre älter. Ein Grund dafür, warum er so gebrochen ist, ist auch das Thema Drogenmissbrauch. Und ich finde, da müssen wir auch nochmal kurz drauf eingehen.
Definitiv,
ja. Dass er halt in der einen Szene sagt, er nimmt seit er 13 ist Koks und das halt auch auf einer 3-, 4-, 2-täglichen Weise schon direkt von Anfang an. Und das ist halt wirklich ein Level von Drogenmissbrauch, was so, also natürlich einschneidend in alle Lebensbereiche ist. Ich glaube, dafür braucht man jetzt nicht viel Fantasie. Aber natürlich auch so, aus welchem Umfeld das herkommt und dass man dann irgendwie vom Straßenticker-Dasein rauskommt und in eine Branche kommt, die das auch noch befeuert. Das ist ja eigentlich auch die große Tragik an dieser Geschichte. Und das, finde ich, ist auch dieses Quote von Khatav, das du dich eben schon bezogen hast, wo er sagt, in keiner Branche wird ein nicht gegebenes Lächeln so bestraft. Oder irgendwie so sagt er es, dass er quasi du immer das Gefühl hast, performen zu müssen. Und da geht's nicht nur um Auftritte, da geht's um Label-Meetings, Interviews. Und ich meine, wir sind alle, die wir das hören, gerade vermutlich mit 16 Bars-Interviews aufgewachsen, mit Haftbefehl, der bei sämtlichen InterviewerInnen sitzt. Und 2, 3 Top-Kommis waren immer, ja, Haft wieder komplett auf Nase, ah, guck mal, wie er da und so agiert. Und das jetzt halt im Rückblick zu sehen, wie sich dieser Mann und wie er das beschreibt mit 3, 4 Tage Termine, perform, 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 dann wieder komplett ins Loch fallen und einfach nur high sein wollen und konsumieren und sich dann aber, um draußen wieder funktionieren, auch wieder hochpushen müssen mit Drogen. In jedem Modus funktioniert er nur noch mit Drogen. Diese Dynamik wird schon sehr, sehr krass eingefangen und zeigt halt auch, wie einfach so, also ich glaube auch allein Dopaminhaushalt und alle körperlichen, chemischen Gründe, die man dafür ranziehen kann, allein aber auch so von der Dynamik her. Und das ist auch in dieser Szene, kurz bevor er da die Kamera behält von dem Doku-Team, wo der Typ ihn fragt, warum hast du das Konzert nicht abgesagt? Ja, warum? Oder bist ins Krankenhaus gegangen? Ja, und dann? Ja, damit es dir besser geht. So krass, ja, und dann? Man könnte sagen, okay, da sitzt halt ein Mann, der so abgestumpft ist und all diese Fragen stellt, um irgendwie contrarian zu sein und den Leuten auf den Sack zu gehen. Aber nein, der hat einfach keine Aussicht. Der hat keine Perspektive. Der hat eigentlich krasses Standing, krasse Fanbase, tolle Kunst, eine tolle Familie auch auf dem Papier. Aber der ist so von seinen Traumata und seinem jahrzehntelangen Missbrauch von Drogen so gebrochen, dass er einfach keine, selbst die Aussicht auf Heilung ist keine Aussicht, weil dann weiß er, okay, dann bin ich nicht mehr drogensüchtig, sitze da und was mache ich dann? Was gibt mir dann die Hoffnung? Und das ist auch eine super zerschmetternde Szene, die diese ganze Dynamik auch dann einfängt, perfekt.
Und er hat ja auch irgendwann sowas in die Richtung gesagt, boah, ich kokse, seitdem ich 13 bin und die ganze Zeit hat das funktioniert. Ja. Wieso sollte das jetzt nicht mehr funktionieren? Also es gibt ja einfach, der Körper macht das ja irgendwann einfach nicht mehr mit. Und auch seine Theorie von, ich komme dann in ein Loch und ich komme dann wieder raus aus dem Loch und gucke vorher aber, dass es meiner allen wichtigen Menschen gut geht, ja, das ist ja auch schon lange nicht mehr so gewesen. Also das ist vielleicht noch die Theorie, die er mal hatte und mit, die er versucht hat, aber man kann ja keinem Familienmitglied sagen, dem geht's gerade gut. Das stimmt ja einfach nicht. Und es ist so spannend zu sehen, wie jemand quasi darunter leidet, dass sein Körper einfach nicht mehr so reagiert, wie er sollte, auf die Droge, die er ja irgendwann, also die ja irgendwann zu so einem Brauchen geworden ist und nicht mehr zu einem, ich mach das mal. Aber natürlich halt, mit, wenn du mit 13 anfängst, wie will man davon runterkommen, wenn das ein paar Jahre so geht und dann geht's jahrzehntelang so. Es ist so krass. Was aber auch, finde ich, alles so ein bisschen nochmal zurechtrückt, was in dieser Doku passiert, weil natürlich, das wird dann auch schon Teil seines Lebens gewesen sein, als sie sich kennengelernt haben. Mhm. Das wird Teil des ersten Vertrags gewesen sein. Das wird überall eine Rolle gespielt haben. Also du kannst, sie kann nicht nichts davon gewusst haben, aber es wirkt halt jetzt anders. Ne? Also du, jetzt funktioniert das halt einfach nicht mehr für diesen Menschen. Der kann einfach nicht mehr diese Droge nehmen. Und das ist so krass. Und vor allem, dass er auch dann darin seinen Tod sucht. Ja. Also er kündigt ja vorher an, ich werde mich jetzt umbringen, basically. Und das macht er damit, dass er alle 20 Minuten unterschiedliches Nasenloch sich Koks reinknallt, bis nicht mehr geht, bis alles blutet. Und das war ja wirklich ein Suizidversuch, also auch angekündigt. Das war jetzt kein Unglück, wie es ja oft, wie man oft spekuliert bei RapperInnen, die gestorben sind, dass man sagt, ja, Überdosis, aber jetzt muss nicht immer gewollt sein. Aber in dem Fall war es gewollt. Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Ja. Und dieser Mensch ist dann quasi wiederbelebt worden. Was, also das so alles zu erzählen.
Und direkt danach wieder ins Konsumloch gegangen. Also das ist wirklich, dieser Mann hat so viele dieser Punkte erlebt, vermutlich auch schon, die nicht in dieser Doku drin sind. Und dann nach diesem krassen Schicksalsschlag zu sich zu kommen, in der Klinik gesagt bekommen, okay, ich lebe noch, direkt sich selbst entlassen und damit weitermachen. Das ist eigentlich nochmal die zweite und dritte Stufe drüber, über dem, okay, da hat wirklich, man muss von einem Todeswillen sprechen, den dieser Mann hat. Und das fand ich halt, in der Intensität habe ich das wirklich nicht erwartet, auch nachdem das alle gepostet haben und oh, die Doku hat mich so mitgenommen, war ich trotzdem so nicht, trotzdem nicht darauf gefasst, was da passiert.
Es ist ja auch so krass, dass du die, also wir kriegen die ganze Zeit mit, was er macht und erklärt es, also er erklärt es uns ja auch, aber man kann ja null mitgehen. Also keiner dieser Momente würde ich sagen, ja, das ist ja logisch, dass er das jetzt tut. Also gerade dieses, er stirbt quasi, wird reanimiert und geht direkt wieder raus. Und was er dann nicht macht, ist sich so umbringen, dass es klappt, sondern er macht jetzt quasi weiter wie vorher, zu diese Startrampe zu dem, dass er sich wieder umbringen will. Das ist so schwer nachzuvollziehen. Und gleichzeitig spiegelt das ja aber auch viel in der Musik wider, die wir von ihm haben, dass es immer so ein, es geht wirklich immer drüber hinaus. Also das ist alles immer ein bisschen härter und extremer als das, was man sich so als mittelmäßige Vorstellung wie vorstellen könnte. Und das zieht sich durch diese ganze Doku und das ist wirklich toll und gleichzeitig schlimm zu sehen, wie das umgesetzt ist, wie das funktioniert, wie er selber darüber spricht, wie ihm das auch wichtig ist, dass das gezeigt wird. Ich weiß nicht, also er hat ja schon irgendwie, er erklärt ja seine Motivation, dass quasi das Bild nachher dann so vielleicht verzerrt wird von anderen Leuten. Wir müssen vielleicht auch mal ganz kurz noch über die Perspektive sprechen. Es ist natürlich für eine Doku, die ja wirklich dann auch darauf abzielt, dass er das erzählt und natürlich auch sein Umfeld, aber es gibt jetzt nicht den neutralen, weiß ich nicht, den Werner Herzog-Blick, der das nochmal einordnet, sondern es ist schon seine Geschichte, die er da jetzt erzählt. Das darf man nicht vergessen. Also das wird auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen extremer sein, gerade was die Rückblicke angeht, als das, was wirklich passiert ist. Das wissen wir aber einfach nicht. Aber ich finde es plausibel in dem Sinne, dass man diesen Menschen, obwohl man nicht mitgehen kann, dadurch kennenlernt und versteht und gleichzeitig aber auch merkt, wie schlimm das ist und wie das gleichzeitig aber auch zu guter Kunst führt. Also die Musik ist ja nun mal auch so, wie sie ist, weil dieser Mensch so ist, wie er ist. Und immerhin kann er sich darin, das ist so ein bisschen mein Happy End intern, das wird nicht so wiedergegeben in der Doku, aber immerhin kann er sich darin ausdrücken. Also er hat eine Form der Kunst gefunden, in der er sich ausdrücken kann, die auch Leute erreicht. Ich weiß nicht, ob das, wenn er jetzt Bücher schreiben würde, ob das auch so funktionieren würde. Ich glaube sogar eher nicht. Gleichzeitig macht diese Kunst ihn aber auch echt kaputt und sein ganzes Leben macht ihn kaputt. Und er schafft es auch nicht, dass er versucht zwar und er ist auch ein besserer Vater als sein Vater, aber er ist weit davon entfernt, ein guter Vater nach dem Klischee zu sein. Was man versteht, aber was nicht, das rechtfertigt natürlich nichts.
Ja, aber ich fand auch, was mich auch noch mal mehr getroffen hat, war dann auch diese Szene, wo Capo quasi auflistet, wie tief Depression in dieser Familie verankert ist. Also, dass quasi ja, auch schon ja. in der Generation vor seinem Vater mehrere Suizide gab und der halt diesen Zusammenhang auch herstellt, dass dann irgendwann man sich als Kind auch fragt, und das hat er jetzt nicht in aus Aykuts Sicht erzählt, sondern aus der Ich-Perspektive, glaube ich, dass es ist, okay, wenn das eine Option ist und mein Vater und, weiß nicht, der Bruder meiner Oma oder sowas schon gemacht hat, warum wird mir das nicht auch passieren oder warum soll ich das nicht auch machen? Es ist natürlich eine Krankheit, die auch erblich bedingt sein kann. Und dazu kommt dann halt nochmal die Umstände, unter denen die Familie in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Generationen gelebt hat. Und man denkt sich, jetzt kommt eigentlich die, ich sag mal so, die erste Generation, der es finanziell gut geht, die es irgendwie geschafft haben, ich mache Anführungszeichen. Und die sind aber noch wegen der Traumata der Generation vorher komplett im Arsch. Und das ist jetzt kein neues Learning und so, aber da unterhalte ich mich so oft drüber, auch in meinem Freundeskreis, wie lang es sowas braucht zu verarbeiten. Ich meine, wir sind auch also die Nachfahren von mehreren Weltkriegsgenerationen und ich glaube nicht, dass das ohne Grund auch noch in vielen von uns heute rennt, weil die halt unsere Eltern großgezogen worden sind von Leuten, die Traumata haben. Und das halt nochmal so anhand dieser Familie und dieses Musikanlasses so vorgesetzt zu bekommen und auch wirklich von Capo, der diese Verbindung herstellt, das hat mir einmal imponiert von ihm, aber natürlich erschüttert.
Es ist wichtig, das zu erfahren und gleichzeitig das nicht als Begründung zu nehmen, wieso er jetzt so handelt. Also es gibt zum Glück nicht, also es gibt zwar die Momente, wo er irgendwie so sagt, ich bin Sohn von und natürlich handle ich dann so und so, aber es ist jetzt nicht zu rechtfertigend, weil das fände ich wirklich schlimm, wenn wir quasi auf der einen Seite diese Familie sehen, die wirklich schlimme Dinge erlebt und erzählt und auch sagt, dass da ist ein kompletter Disconnect zu dem Menschen, den wir ja irgendwie lieben, zu dem wir Zuneigung haben, und dann eher direkt kommt mit, ja, und das war mein Vater und deshalb bin ich jetzt genauso, wie ich bin, sondern das ist ja einer von vielen Faktoren. Wir haben ja auch schon Drogenkonsum und so alles besprochen. Ja. Und dieses Ganze, also es ist ja irgendwie auch sehr schnelllebig an vielen Ecken, finde ich, diese Dokumentation, auch gerade wenn die Städte wechseln, es gibt irgendwie so, ich glaube in der Mitte der Doku wirklich, dass alle 2 Minuten sind wir woanders. Mhm. Und ich finde, das zeigt einerseits ziemlich gut so sein Leben, weil wir ja mit ihm auch ständig in anderen Regionen sind, also allein das ist ja schon total belastend und auch Teil des Künstlerlebens, dass man irgendwie auf Tour ist oder weiß ich nicht, produziert das Album in der einen Stadt, ist dann 2 Wochen in der anderen Stadt in irgendeiner Villa, um da wieder was aufzunehmen, und das springt und springt und springt und man kommt sehr gut rein in diese Mischung aus. Eigentlich müsste man sich mal darum kümmern, was früher passiert ist. Und er hat es ja offensichtlich im Leben auch nicht gemacht, also nur für sich selber. Er hat nicht nach außen mit irgendwem darüber gesprochen, zumindest kriegen wir das jetzt nicht erzählt. Das auf der einen Seite und dann das schnelllebige Leben, was ja auch dann viele Höhe und aber auch sehr krasse Tiefpunkte hat, auf der anderen Seite. Das, finde ich, kombiniert die Doku sehr gut. Und dann auch manchmal die Umschnitte nach Stuttgart, wo komplette Stille ist. Auch dieses, wie ich finde, total kalte, seelenlose Haus, in dem sie leben. Das triggert mich auch so. Das ist alles komplett weiß, dann irgendwie random mal so 1-2 Bilder. Und das wirkt wie so ein Airbnb, wo man reingeht. Was darauf ausgelegt ist, dass da quasi keine Connection zu der Familie, die da lebt, irgendwie entsteht. Ja. Das passt auch so gut in zu diesem Menschen, weil er ja eh nicht da ist. Es ist krass zu sehen. Es ist wirklich eine sehr gelungene Doku. Ich habe jetzt, glaube ich, 1000-mal krass gesagt in der Folge, aber das ist halt, also es ist sehr extrem. Es ist sehr offenbarend, sehr extrem. Es ist wichtig, weil ich dadurch mehr verstehe, wieso ein Mensch so ist, wie er ist, und vielleicht auch wieso einzelne Texte so sind. Also man kriegt schon eine gute Connection zu auch Songs, wo man vielleicht nicht so tief drin war und sich dachte, ja, gerade auch was das Thema Depression angeht. Also es gibt so viel Musik über Depression, und es gibt, wenn man nur das Wort Depression droppt, oft auch so eine gewisse Oberflächlichkeit in, also da muss schon irgendwie mehr erzählt werden innerhalb der Songs, und das wird es auch teilweise in den Songs von Haftbefehl, aber nicht immer, aber ich verstehe so ein bisschen mehr diesen Kampf damit, den er hat und den er auch vielleicht dann auch da an der Stelle auch oft damit kämpft, wie er es formuliert, weil bei anderen Themen finde ich ihn musikalisch eigentlich inhaltlich stärker. Und das kam jetzt hier, finde ich, auch ganz gut rüber innerhalb der Doku, dass er gerade bei dem Thema wirklich Probleme hat, das irgendwie mit dem Außen zu besprechen. Er sagt zwar, dass er es hat, aber er kann nicht wirklich in die Tiefe gehen, was genau. Er kann nur erzählen, was mal war und wieso er jetzt sich so fühlt. Ja, also ich finde, der Künstler ist nochmal näher an mich reingekommen. Ich finde die Art und Weise, wie das produziert ist, wirklich stark. Es hat so einen internationalen Ansatz fast schon. Also ich checke komplett, dass man das quasi auch so ein bisschen rausgibt in die Welt. Aber ich verstehe auch, dass jetzt irgendwie der weiß ich nicht, der amerikanische Raum wird wahrscheinlich das nicht sehen und sich denken, ah ja, krass. Sondern, also das ist eine krasse Geschichte, aber wir sind halt auch mit diesen Menschen irgendwie immer irgendwo groß geworden. Und das trifft dann einen noch mehr, wenn man halt jetzt mehr Sachen versteht. Und gerade dieses Video, wo er da umgekippt ist auf der Bühne, das ging ja super schnell viral. Ja. Und man hatte vorher, hatte ich zumindest persönlich gerade so wieder reingefunden mit schwarzem und weißem Album. Mhm. Und dann kam das. Und es gab auch diese angekündigte Pause. Und dann gab es aber doch keine Pause, so Geschichten. Das versteht man jetzt alles viel, viel mehr. Und es gibt einfach eine neue Perspektive und halt seine Perspektive, die wichtig ist. Es ist vor allem durch die Dramatik halt so eine gute Doku. Das muss man auch sagen, wenn sein Leben, was bei vielen Künstlerdokus ja so ist, relativ normal, dann okay, ich bin in Armut groß geworden, dann besucht man wie Travis Scott nochmal sein Familienhaus damals und denkt sich, ja, natürlich dramatisch, aber man fühlt es nicht so wirklich. Und in dem Fall fühle ich es aber komplett, weil es aber auch wirklich unter die Haut geht. Alles daran.
Und ein wichtiger Teil, der jetzt auch irgendwie ein bisschen Auswirkungen davon ist, also klar die diversen Debatten, die davon losgetreten worden sind, was auch immer gut ist, also sowohl über Drogenmissbrauch, Musikindustrie, familiäre Zusammenhänge, finde ich auch, und da kommen wir wieder zu dem positiven Shoutout für Nico Backspin, was wir ihm noch geben wollten, dass die Songs, die in der Doku thematisiert werden, jetzt, wie ich es zumindest sehe, mehr gestreamt werden. Also wenn man das Haftbefehlsche Spotify öffnet, die Schweineplattform, über die viele von uns die Musik konsumieren.
Die euren Podcast gerade wahrscheinlich.
Ja.
Zum Großteil.
Dreckschweine. sind dort ganz viele Songs der 1999-Reihe dabei.
Ja.
Und das heißt nicht, dass sie die meisten Streams haben, aber unter diesem Beliebt-Dings, was gerade am meisten gehört wird, sind, glaube ich, 3 oder 4 von dieser Reihe dabei, die von meiner Wahrnehmung aus eher unter dem Radar geschwommen ist. Also so ein Liebhaber-Ding. Also Leute, die Haftbefehl hören, lieben diese Reihe. Aber der große Mainstream kennt vor allem Chabos, Rücken an der Wand, 069, diese. Und das, ich weiß nicht, ob es halt sonst auch jemand anders gesagt hat oder hätte, aber das muss man Nico Backspin gut halten, dass er sagt, insbesondere diese Reihe, die wirklich albenübergreifend immer Tagebucheintrag war, so ehrlich wie kaum andere Songs auf besagten Alben, die Geschichte weitererzählt hat und wirklich, egal auf welchem Release es platziert war, immer mit die Highlights waren. Und jetzt zu sehen, dass die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, ich glaube auch, weil halt der Künstler Haftbefehl und warum er so krass ist, darüber auch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das hat mich auch noch gefreut, dass die jetzt nicht nur die großen Banger reingeschnitten haben, auf den Konzerten geht's crazy, sondern auch gesagt haben, hier, achtet mal auf die. Und das hat mich persönlich noch als Auswirkung der Doku sehr gefreut.
Ja, da würde ich auch gerne nochmal zustimmen, um auch Nico Backspin was Nettes gegenüber zu sagen. Denn ich fände auch echt stark, wie knackig er das erklärt, dieses ganze Konzept. Ja. Weil ich finde das schon recht komplex zu sagen, ja gut, es gibt jetzt diese Alben, dann gibt es aber eine Reihe. Es gibt auch keine Pflicht, dass da irgendwie ein Track drauf ist auf einem Album. Es kann auch mal dann irgendwie nicht sein und dann aber wieder 3 oder 4 auf einem anderen. Und die erzählen aber eine ganz andere Geschichte. Mhm. Und die erzählen ja auch eine wahnsinnig gute Geschichte. Also sie waren ja beim schwarzen und weißen Album, kommen die ja auch vor, enden da ja auch sogar.
Ja.
Und das ist wirklich, da hat Nico Backspin seine musikjournalistische Pflicht wunderbar erfüllt und auch sehr, sehr gut erzählt. Und da war ich ihm auch sehr dankbar für, weil mir das ja wirklich, wie ich ja auch schon gesagt habe, zu kurz kam in der Doku. Die Musik, die außerhalb von das ist ein Banger stattfindet. Außer dieser einen Moment, wo das mit dem, hier der Mann im Spiegel, weil das war ein Track, der ist ja jetzt bei Spotify auch weiter oben, war für mich ein Track, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und da, finde ich, merkt man auch wieder diesen Kunstanspruch von Haftbefehl, dass sowas kommt. Ein Track, der ist so kurz vor, das könnte cringe werden. Also da muss man sich wirklich trauen und eine Überzeugung haben und auch was zu erzählen haben, sonst funktionieren solche Lieder nicht. Ja. Vor allem nicht für einen Künstler, der dafür bekannt ist, dass er eher laut ist an vielen Stellen.
Ja. Vor allem auch damals noch, ne? Also das ist ja 2013.
Genau, das ist ja super früh. Ja, genau. Das ist echt, also auch krass zu sehen, wie er da aussah, weil wie jung er da quasi aussah im Verhältnis zu jetzt. Weil so weit ist es ja dann auch noch nicht her, also irgendwie 12 Jahre. Aber das war auch für mich ein großer Moment, dass auch dann das Video nochmal gezeigt wird, dass das wirklich so einen Platz bekommt. Da hat die Musik für mich komplett funktioniert und auch gezeigt, wie unterschiedlich seine Musik sein kann. Das war wirklich sehr gelungen. Aber 1999, die Reihe, sowieso sehr hörenswert. Ja, vielleicht können wir da auch noch 1, 2 Empfehlungen geben, weil ich würde ja immer noch sagen, wenn man wirklich jetzt bei Haftbefehl reingeht, finde ich das schwarze und weiße Album fast noch besser als die alten Sachen.
Ja.
Weil, und das ist auch was gar nicht in der Doku vorkommt, seine Stimme verändert sich ja auch im Laufe der Jahre. Also der Stimmeinsatz auf dem schwarzen Album und auch auf dem weißen ist ja eine völlig andere als zu 069 Zeiten. Und eigentlich ist ja das Tolle an ihm auch, dass er gleichzeitig einen individuellen Klang hat und mit der Zeit geht. Er findet da eine, quasi in der neuen Klangzeit findet er oft so Anhaltspunkte, wo er sich sieht und die dann auch umsetzt. Und das hat er meiner Ansicht nach auf den zwei Alben sehr gut gemacht. Auf Mein Park Baby überhaupt nicht. Das war wirklich zu Großteilen echt schlimm. Mhm. Und gleichzeitig auch, und das jetzt als letzter Satz zu der ganzen Geschichte, aber das genau das Album ist, wo sein Sohn in der Hand gehalten wird, das lässt auch irgendwie, wenn man die Doku sieht, schon recht tief blicken, dass das eher so ein Ideal von ich möchte das sein ist und weniger das, was man dann auch musikalisch umsetzen kann, weil es halt einfach nicht so ist. Und das kommt da halt leider gut rüber, weil ich würde mir wünschen, es wäre nicht so, aber ja, das fasst auch irgendwie, die letzten drei Alben fassen auch ein bisschen zusammen, das, was in dieser Doku passiert.
Also ich glaube, man kann sagen, in jedem Fall, egal was man davon hält, super ehrliche und wirklich überraschend ungeschonte Doku mit vielen Teilaspekten, die man kritisieren kann, haben wir auch hier und da gesagt, also gerade so der Industrieeinfluss auch auf Konsum und Belastungsgrenzen von mental gefährdeten Leuten. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der nicht genug betont werden kann. Aber ja, sagt gerne, wie habt ihr die Doku wahrgenommen? Habt ihr was komplett anders gesehen als wir? Hat euch ein Aspekt gefehlt? Ich glaube, wir haben alle untergebracht jetzt in dieser Folge, die wir betonen wollten. Ich glaube auch. Meine sehr vollen Notizen sind leer. Hört gern auch das nächste Mal rein, wenn wir vielleicht über Musik reden, vielleicht auch mal wieder über eine Doku reden. Welche Musikdoku würdet ihr empfehlen, die man unbedingt gesehen haben müsste? Viele Anschlussfragen stellen sich, aber ansonsten ist es das von meiner Seite.
Ja, und ich würde auch noch mal kurz erwähnen, dass man uns ja auch folgen kann auf diversen Plattformen. Absolut, also wenn richtig. Ihr jetzt gerade auf Spotify und Co. unterwegs seid, dann folgt uns doch bitte rein, weil wir haben schon vor, wenn sowas kommt, gerade in Bezug zu Musik, also sonst machen wir Album-Reviews, aber wenn sowas kommt, dann haben wir schon Bock, darüber zu sprechen. Und das wissen natürlich vor allem die Menschen, die auf Steady und Patreon uns supporten, die uns fernab der Industrie halten, was wir natürlich wollen und gut finden. Und gleichzeitig wissen die ja, dass wir Filme lieben und ständig in ausufernden Diskussionen über Filme auch außerhalb der Musikindustrie sprechen. Mhm. Also wer da reinhören möchte und uns finanziell unterstützen möchte, der kann das über Steady und Patreon machen. Denn ich habe in meiner Wohnung noch kein Geld unter dem Boden gefunden. Also ich bin noch nicht davon beglückt worden. Aber wir danken jedem, der, uns dabei unterstützt, dass das irgendwann mal vielleicht Realität wird. Danke fürs Zuhören. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Es gibt bestimmt noch Anhaltspunkte. Da hast du schon recht, obwohl wir sehr viel gesprochen haben.
Oh ja.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüssi.